Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Ja, heute eine neue Ausgabe von Lecker Kunst, leicht verständlich. Ich begrüße heute hier im Interview Luca Beutel. Herzlich willkommen, Luca. Stell dich doch einmal selber vor.
Ja, servus Michael, servus Mino. Schön, dass ich da bin. Wir hatten ja schon mal zusammen das Vergnügen in dem Podcast, nämlich in meinem eigenen, Inspirierend anders heißt der. Und da sind wir eben über dieses Thema Kunst auch ein bisschen gestolpert, weil du ja Künstler bist. Und daher entstand die Idee, mal so ein bisschen abstrakte Kunst zu behandeln für den Kunstdummy, für den Kunstlaien einfach, der ich absolut bin. Also ich frage mich bei manchen Gemälden wirklich immer so, ist das Kunst oder kann das weg? So nach dem Motto. Und daher ist die Idee entstanden, wer ich bin. Also ich bin Podcaster seit 2019 und habe meine eigene Podcast-Agentur, wo ich Unternehmen helfe, einen eigenen Podcast aufzubauen. Und so sind wir eben auch zusammengekommen über den Podcast.
Genau, wir haben uns kennengelernt. Du warst da damals Gastgeber, hast mich interviewt und irgendwie sind wir drauf gekommen, dass du gesagt hast, abstrakte Kunst kann ich gar nichts mit anfangen. Leichtsinnig, wie ich war zu diesem Zeitpunkt, habe ich gesagt, das erkläre ich dir mal eben in 20 Minuten, dann bist du Feuer und Flamme dafür. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Aber ich möchte versuchen, dass du rund um das Thema abstrakte Kunst oder abstrakter Expressionismus vielleicht mit anderen Augen drauf schaust. Wir haben daraus so ein kleines Battle gemacht. Das erlebt ihr heute. Das heißt, Luca wird mir Fragen stellen und ich versuche in 20 bis 30 Minuten den abstrakten Expressionismus ihm näher zu bringen. Wo wollen wir beginnen, Luca?
Ja, also generell eine Sache noch, bevor wir anfangen. Wer die Folge nachhören möchte, ist die Nummer 170 mit uns beiden, mit dir dabei. Ja, ist es ein bisschen einfacher zu finden. Du hast mir ja so ein schönes Bild geschickt. Also du kannst vielleicht nochmal sagen, wie das heißt, Orange, Yellow, Red?
Genau, wir erklären das nochmal. Wir sind ja auditiv jetzt unterwegs für die Zuschauer, dass sie sich da reinversetzen können. Wir haben ein Bild ausgewählt oder du hast es auch ausgewählt. Das Bild heißt Orange, Red, Yellow von Mark Roscoe. 2021 ist dieses Bild versteigert worden für 86 Millionen US-Dollar. Preise, die wir später vielleicht nochmal darauf eingehen können, wieso die entstehen. Und dieses Bild zeigt eigentlich Farbfelder, die von, wie gesagt, Orange, Rot und Gelb beherrscht werden. Also drei einfache Farbfelder in diesem Bild, worauf man drauf schaut. Es ist nichts Gegenständliches. Es sind drei Farben, die aneinander gemischt sind, aufgelegt wurden und worauf man drauf schaut. Das Bild heißt Orange, Red, Yellow und ist von Mark Roscoe.
Ja, die erste Frage, die ich habe, als ich das Bild angeschaut habe, war, was ist das? Also was soll es sein? Wo ist da die Kunst? Weil es sind für mich so, okay, ein orangener Rahmen umgemalt mit dem Pinsel, irgendwo oben gelb und unten rot. So schaue ich auf dieses Gemälde drauf. Also wo ist da so die Kunst dahinter?
Ja, das ist ganz normal, dass sich der Betrachter erstmal diese Frage stellt. Und es gibt andere Projekte von Roscoe, wo die Besucher als erstes fragen, wo sind hier die Gemälde? Jetzt muss man immer sehen, bei der Kunst, grundsätzlich muss ich einmal erklären, Kunst lebt immer im Kontext. Das heißt, ein Kunstwerk, je nachdem, wo es hängt, hängt es in einem White Cube, also in einem großen Raum mit weißen Wänden und weißem Marmor, hat es einen ganz anderen Stellenwert, als wenn ich so ein Kunstwerk in irgendeiner Abbruchshalle hinhänge. Da hat es schon einen ganz anderen Kontext. Dann muss man Kunst immer in der Zeit sehen, wann ist dieses Kunstwerk entstanden und zu welcher Strömung ist es entstanden und durch wen ist es entstanden. Wir bewegen uns jetzt hier bei Mark Roscoe von der Geschichte her im Bereich abstrakter Expressionismus oder Farbfeldmalerei. Und um das ganze Kunstwerk zu verstehen, und das ist der Trick eigentlich bei allen Kunstwerken, egal ob es jetzt abstrakte Kunstwerke sind oder nicht abstrakte Kunstwerke, muss man die Geschichte drumherum erklären und den Zuhörern dann erläutern. Wer war Mark Roscoe? Ganz kurz zu seiner Person. Mark Roscoe, eigentlich Markus Rotzkowitz, ist 1903 in Lettland geboren und ist dann aufgrund der Pogrome auch in Russland später emigriert in die USA. Er hat später seine Familie nachgeholt, hat da auch später in erster und zweiter Ehe gelebt, hat dort zwei Kinder auch, ist Familienvater gewesen. Und er hat eigentlich an seinen Anfängen her hat er gegenständlich gemalt. Also er hat ganz normale Bilder mit Menschen, mit Naturgemälden oder Vorlagen gemalt und war da eigentlich auch nicht ziemlich erfolgreich. Würde man diese Werke heute von ihm sehen und wären diese anderen Werke, die du gesehen hast, jetzt diese Farbfeldwerke nicht entstanden, würde wahrscheinlich heute Mark Roskow keiner kennen. Hm. Das muss man auch dazu sagen. Hm. Irgendwann 1945 kommt es zum Bruch in seiner Kunst und Mark Roskow beschränkt sich darauf, immer minimaler zu werden und alles runterzubrechen und Farbfelder zu malen. Und das ist dieser Ursprung der abstrakten Expressionisten. Da gibt's auch andere wie Jackson Pollock, es gibt Willem de Kooning, es gibt Piet Mondrian, die auch in diese Richtung gehen, etwas anders arbeiten. Aber Mark Roskow hat sich darauf beschränkt, Farbfelder zu malen. Was ist der Hintergrund? Er wollte eigentlich Stimmungen erzeugen. Das heißt, er will gar nichts Gegenständliches abbilden. Er will mit den Farbkompositionen bei dem Betrachter Stimmungen erzeugen und innere Emotionen auslösen. Das heißt, es gibt bei ihm sogar noch eine Anleitung, dass der Betrachter eigentlich 45 Zentimeter von dem Kunstwerk stehen soll und sich das Kunstwerk betrachten soll. Mhm. Und dann sollen diese Kompositionen von Farben bei dir eine Stimmung auslösen. Im Idealfall hat er sich es vorgestellt, dass du davor stehst und fängst an zu weinen. Das ist natürlich sehr hochtrabend, ne, weil viele sagen, ich entscheide selber, ob ich bei diesem Kunstwerk weine, ob es Freude bei mir auslöst. Das war die ursprüngliche Idee von Mark Roskow, zu transformieren und diese Kunstwerke zu schaffen, um den Menschen, wenn er davor steht, zu berühren, so wie wir bei der Kunst Kunstwerke haben, bei der Musik Kunstwerke haben von Beethoven und anderen großen Künstlern, die dich auch auf irgendeine Art und Weise berühren. Das ist die grundsätzliche Idee, die dahinter steckt.
Okay, verstehe. Macht definitiv mehr Sinn jetzt für mich, also dass man damit irgendwie Emotionen auslösen will und halt weggehen will von diesem, okay, ich will irgendwas darstellen, irgendeine Szene oder irgendein Objekt oder irgendwas. Weil ich mir dann den Gedanken, warum ich das so gefragt habe, ist das Kunst oder kann das weg? So, das könnte ja auch ein Kind malen, ist der Gedanke. Ich war mal, als ich in Brasilien gelebt habe, war ich in dem Kunstmuseum dort auch und bin da durchgelaufen eine Stunde lang. Und ich kann mich genau an ein einziges Bild erinnern, das mich wirklich gecatcht hat, wo ich mir dachte, okay, das ist coole Kunst, das gefällt mir. Und das waren Gemälde, das unfassbar gut gemalt war einfach. Also das war so eine Bauernwirtschaftsszene aus dem Mittelalter. So viele Details und alles so, also wie als wäre es fotografiert gewesen in Ultra 4K-Auflösung. Und das hat mich so begeistert und deshalb habe ich mir bei solchen Gemälden immer schwer getan, so hey, was, waren die faul? Also was ist das? Könnt ihr nicht gescheit malen? So nach dem Motto, andere können es doch offensichtlich auch. Aber wie du jetzt sagst, es steckt anscheinend viel mehr Botschaft irgendwo dahinter, als das reine Darstellen irgendwo, oder? Also vielmehr so dieses, das Bild soll irgendwas auslösen in mir. Ich soll mich da 45 cm entfernt ab vorher hinstellen und das anschauen und dann mal tief in mich hineinhorchen und mal schauen, was es mit mir macht, so das Bild.
Ja, genau. Das hast du schon sehr gut aufgenommen. Ich klopfe mir schon ein bisschen auf die Schultern, weil du das wirklich schon verinnerlicht hast. Jetzt gehen wir mal über. Du hast jetzt betont, du hast ein Bild gesehen, was technisch sehr, sehr stark war, fotografisch gezeichnet war, gemalt war. Auch bei Roskows Werken, was man vielleicht als Laie oder als nicht kunstinteressierter Mensch nicht sofort sieht, auch diese haben einen sehr, sehr hohen technischen Anspruch. Also wenn du sagst, jedes Kind, jeder Laie könnte ein Roskow-Werk nachahmen, nachmalen, sage ich, ist das nicht der Fall. Also du hast jetzt nur ein Foto, ein JPG gesehen, wenn du jetzt irgendwo im Museum so ein Roskow-Werk live sehen würdest und davor stehen würdest, diese einzelnen Farbfelder auf diesem Bild haben eine Wirkung, dass sie wie Wolken, als ob sie schweben auf dieser Leinwand, als ob es einzelne Wolken sind, die da ineinander hinübergehen. Wie schafft Roskow das? Und das ist das, wo teilweise heute Künstler immer noch nicht drankommen, dass sie diesen schwebenden Effekt hinbekommen. Das ist technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Du musst dir vorstellen, er grundiert eine Leinwand mit einer Grundfarbe, mehrfach. Und dann kommt die zweite und dritte Farbe. Er arbeitet meistens nur mit zwei oder drei Farben, die komplementär auch sind. Ja, gehen wir zurück zu Johannes Itten, Farbenlehre. Er nimmt nicht irgendwelche Farben. Farben haben bestimmte Kompositionen. Sie lösen etwas in uns aus, nämlich orange, rot, gelb oder nämlich orange, grün und blau. Das hat eine ganz andere Wirkung auf dich. Er nimmt diese Farben und legt dann zwei, drei andere Farbtöne über. Und jetzt kommt es, du musst dir vorstellen, er legt Schicht für Schicht für Schicht an Farbe, das trocknet, dann legt er eine neue Schicht auf, dann trocknet es, er legt eine neue Schicht auf, arbeitet vielleicht sogar nass in nass. Und jetzt kommt's, bis zu 100 Farbschichten. Ein einzelnes Farbfeld besteht teilweise bis zu 100 oder mehr Farbschichten, die dementsprechend auch lange trocknen müssen, bevor man sie wieder übermalen kann. Dann kommt eine Lasur darüber, wo man nicht genau weiß, wie hat er das genau gemacht mit den Lasuren. Und dann entsteht ein Effekt, als ob das gelbe Farbfeld in diesem Orange-Rot zu schweben scheint. So, und diesen Effekt hinzubekommen, der ist fast unerreichbar. Das macht es dann in dem Moment so einzigartig. Das macht ihn zu einem Meister in dem Moment. Und jetzt kommt der zweite Aspekt hinzu, den man immer bei der Kunst sehen muss. Da bringen wir gleich nochmal Beispiele. Zu welcher Zeit ist das entstanden? Mhm. Und ich möchte dir ein Beispiel bringen. Du bist Tüftler. Du setzt dich jetzt zu Hause hin und tüftelst ein halbes Jahr an einem neuen technischen Gerät. Und in einem halben Jahr ist das Gerät fertig. Und du gehst jetzt 2023 mit deinem neuen technischen Gerät an den Markt und sagst, ich habe ein Smartphone erfunden. Wie ist die Reaktion der Menschen?
Kann so oder so sein. Entweder mega geil und wir wollen das oder eher so, brauchen wir das wirklich?
Vermutlich wird die Reaktion sein, was sollen wir damit? Das Smartphone ist vor 15 Jahren von Apple erfunden worden. Was sollen wir damit?
Also, genau so sieht es aus. Jetzt, okay, ja.
Ich will dahin, dass man immer sehen muss, zu welcher Zeit ist ein Kunstwerk entstanden. Mhm. Roscoes Werke sind 1945 entstanden, wo keiner Farbfelder, reine Farbfelder gemalt hat. Der Expressionismus entstand gerade. Diese Strömung entstand gerade. Das heißt, es ist der Urknall. Es ist die erste Bewegung, die sich in der Kunst anfängt, nur Farben anzumischen, um Farbfelder zu malen. Genauso wie Apple der Urknall war mit seinem Smartphone. Das erste Smartphone, wenn du es heute kaufen würdest, würde Millionen kosten, weil es das erste war. Mhm. Genauso ist es mit Roscoes Werken, einer von vielen Künstlern. Zu erwähnen ist auch da Jackson Pollock, De Kooning. Das sind alles zu dieser Zeit abstrakte Expressionisten. Das Werk von Roscoe kostet 86 Millionen, ist versteigert worden. Es ist damit noch niemals das teuerste. Also von De Kooning ist ein Werk 2015 für 300 Millionen versteigert worden und von Jackson Pollock für 140 Millionen Dollar versteigert worden, weil es diese Urwerke sind, diese Prototypen, diese ersten Werke einer neuen Ausdrucksweise in der Kunst. Und das erklärt vielleicht diese horrenden Preise, wo Sammler und Mäzene diese Kunstwerke kaufen, weil sie einzigartig sind, weil sie eine neue Epoche begründet haben, weil sie das Urwerk sind eines Prototypen, was in den Jahrzehnten darauf kopiert wurde, weil sie an Wert nur steigern können wie eine Aktie.
Macht Sinn auf jeden Fall. Also auch jetzt für mich diese Aufklärung, hey, das könnte doch jedes Kind malen. Abstrakte Kunst sieht so aus, als hätte jemand einen Pinsel da draufgeschmissen und es an die Wand angehängt für 100 Millionen. Das habe ich immer so im Kopf. So, das kann doch jedes Kind malen irgendwie. Sieht aus, als wäre das einfach drüber gelaufen mit den Händen. Aber man sieht halt oft nicht oder ich habe nicht gesehen, wie viel Aufwand da dahinter steckt, hinter so einer Kunst. Weil ehrlicherweise, ich habe auch nicht das Auge dafür. Also ich könnte dir niemals sagen, okay, der hat da jetzt 100 Schichten verwendet. Für mich ist es so, ja, okay, der hat halt den orangenen Farbpinsel genommen und dann hat er den roten genommen. Und dann hat er den gelben genommen und daraus ist das Gemälde entstanden. Aber gibt's auch, also da verstehe ich, dass die so teuer sind, weil, wie du schon sagst, alte Sachen, antike Sachen, das kennen wir von allen Sachen, das muss nicht unbedingt Kunst sein, die sind schweineteuer und sind Sammlern viel, viel wert und Liebhabern. Aber es gibt da sicherlich auch abstrakte Kunst der Neuzeit, also wie jetzt, einfach aus den letzten Jahrzehnten, die wahrscheinlich ultra teuer sind, oder? Ist es da dann einfach die Technik, dass die so viel Aufwand haben oder ist es der Ruf des Künstlers, was die so teuer macht? Also wenn wir mal das Alter als Faktor ausgrenzen.
Wenn wir das Alter als Faktor ausgrenzen, natürlich gibt's auch diese Strömung heute noch, diese abstrakte Kunst. Da kommen Mechanismen der Kunstbranche zum Zuge, dass A, der Ruf des Künstlers, welchen Stellenwert hat der Künstler in der Kunstbranche? ist ein Faktor, der eine große Rolle spielt, plus der Aufwand für ein Werk, die Größe eines Werkes auch, ist ein Werk 100 mal 100 oder ist ein Werk 2 mal 3 Meter groß und letztendlich auch die Idee, die dahinter steckt, was er da letztendlich transformiert auf die Leinwand. Gab es das vorher schon in ähnlicher Form? Ist das ein völlig neuer Ansatz? Wird dieser neue Ansatz gefeiert in der Kunst? Das macht letztendlich den Wert aus. Dann dazu kommt die Limitierung von Werken, dass man sagt, es gibt nur ein Einzelstück, es gibt nur 5 limitierte Werke, diese Begrenzung von Waren, was es wiederum teuer macht. Und das losgelöst davon, ich habe mir nochmal Beispiele rausgesucht, die teuerste Aktie hier in Deutschland, ich hoffe, ich zitiere das auch richtig, ist die Aktie vom Zoologischen Garten in Berlin, da kostet eine Aktie 7.800 Euro. Wow. Ist dieses Papier, es ist ja eine Aktie, ist aus Papier 7.800 Euro wert. Von Lind & Sprüngli AG ist eine Aktie 115.700 Euro wert. Ja, auch das ist Papier, gut, da stehen Firmenwerte gegenüber. Definitiv, aber ist es das letztendlich wert? Oder nochmal eine Zahl, das teuerste iPhone 6, was vermutest du, mit ein bisschen Diamanten besetzt, wie teuer ist das?
Wow, kann irgend so ein NFL-Footballer wahrscheinlich für 1 Million oder so?
Ja, da liest du schon ganz gut, 32,5 Millionen Dollar. So, das teuerste iPhone mit Diamanten besetzt. Wow. Jetzt setzt man das im Realismus oder setzt es entgegen diesen Werten von Werken, die zu Zeiten entstanden sind, ja, wo sie Prototypen waren. Diese Kunstwerke sind einfach Prototypen und es ist halt ein anderer Ansatz als dieser figurative Ansatz, den du gesehen hast, auch in der Ausstellung im Urlaub, dass du bildhafte, gegenständliche Sachen gesehen hast, die sehr, sehr gut gemalt sind und da gibt es sehr, sehr gute Künstler. Es ist halt ein ganz anderer Ansatz. Roscoe hat diesen Ansatz gewählt, er wollte halt diesen Ausdruck von Gefühlen, Stimmung, innere Erfahrung, die wollte er, emotionale Resonanz wollte er erzeugen. Das heißt, seine Werke sollten gar nicht erklärt werden. Es gibt, später entsteht in Houston eine Church, eine Kapelle, und da hat er einen Auftrag bekommen, diese Kapelle, das ist ein Achteck, die es heute noch gibt, und er sollte die von innen ja mit seinen Kunstwerken ausstatten. In dieser Kapelle hängen, ich glaube, 10, 12 Kunstwerke von ihm, in diesem Achteck, riesengroße Kunstwerke. Und diese Kapelle besuchen jährlich 110.000 Besucher. Und ich habe Berichte gehört und gelesen, dass Leute in diese Kapelle gehen und es ist eine Meditation, es ist ein meditativer Raum. Man setzt sich dorthin, schaut aus unmittelbarer Entfernung auf diese Kunstwerke und dann kommt es, glaube ich, nicht auf dieses Audio oder Visuelle an, sondern man lässt diese Farben auf einen wirken und geht in Resonanz, wenn man ein Faible dafür hat. Und wenn man sehr viel Glück hat, spürt man etwas. Diese Farben machen was mit einem. Wir wissen ja aus der Farbenlehre, dass Farben sowieso was mit uns machen. Wenn wir Räume streichen, je nachdem wie der gestrichen ist, macht das ja was mit uns. Und genau mit diesem Ansatz hat er auch zeitlebens versucht, nach 1945 zu arbeiten.
Wenn ich jetzt halt mal, jetzt red mal knapp 20 Minuten über ein Gemälde, und damit ich das ungefähr verstehe, was der Künstler sich gedacht hat, was dahinter steckt und warum so ein Gemälde für 86 Millionen über den Ladentisch geht. Aber gibt es irgendwelche grundsätzlichen Herangehensweisen, sage ich jetzt einfach mal, bei abstrakter Kunst, wie ich auch als Laie das ein bisschen besser verstehen kann? Oder muss ich mich jedes Mal irgendwie eine halbe Stunde einlesen, davor informieren, bevor ich irgendeine Ausstellung von jemandem besuche? Zum Beispiel in irgendein Kunstmuseum gehe und da irgendwas hängen sehe und mir denke, was ist das? Was will er mir damit sagen?
Eigentlich ist die abstrakte Kunst ideal, gerade für Laien oder nicht kunstinteressierte Menschen, gerade den Einstieg in die Kunst zu finden. Es ist eigentlich ideal, weil man kann es ganz einfach runterbrechen. Du stehst vor einem Kunstwerk, die Farben gehen in Resonanz mit dir oder nicht. Das ist ganz einfach. Und du spürst etwas oder das Bild spricht dich an oder nicht. Und da musst du halt nicht viel erklärt bekommen zu diesem Bild. Wie zu anderen Bildern, die irgendwelche innere Botschaften, versteckte Botschaften, verschlüsselte Botschaften. Im Surrealismus haben viele Künstler versteckte Botschaften versteckt. Traumdeutungen, ja, Dalí mit seinen Traumdeutungen, die da drin sind. Da braucht man viele Erklärungen. Aber gerade bei diesem abstrakten Expressionismus braucht man das nicht. Man stellt sich dahin als Besucher, als Betrachter und merkt, ich gehe in Resonanz. Nein, die Farben schwingen nicht, ich spüre nichts, es gefällt mir nicht. Bei dem nächsten Bild komme ich in die Schwingung. Nichtsdestotrotz ist es immer sinnvoll, und das ist mein Tipp, den ich oftmals in den Podcast-Aufnahmen auch gebe, wenn ich in Ausstellungen gehe, nehmt euch wirklich den Luxus, auditiv, kauft euch für 1-2 Euro diese auditiven Begleiter, die euch Kunstwerken, einzelnen Kunstwerken etwas erklären, zu dem Künstler, zu der Idee, aus welcher Zeit es stammt. Es wird euch vielfach das Verständnis für einzelne Kunstwerke erwecken, weiterhelfen und man schaut ganz anders auf einzelne Werke, wenn man diesen Hintergrund kennt.
Ja, glaube ich auch, das würde ich auch als Tipp für mich selber mitnehmen. Diese Audio-Guides, gerade bei Museen, wo man sich nicht gut auskennt, gerade bei Museen, bei Themen vielleicht, wo man nicht weiß, hey, um was geht's jetzt hier genau und wo man dann auch nicht unbedingt viel lesen will, gerade bei Kunst ist ja auch immer irgendwie, generell finde ich es nervig, wenn ein Museum voll mit Texttafeln hängt. Weißt du, was ich meine? Wo du dann immer erst eine halbe Stunde was lesen musst. Und so ein auditiver Guide oder so ein Audio-Guide ist einfach eine feine Geschichte, 2 Minuten zu einem Bild, was erzählt, fertig aus und du kannst weitergehen. Und wenn du ein Bild nicht sehen willst, dann einfach nicht machen. Aber nehme ich als Tipp mit, einfach, also vielleicht abstrakte Kunst nehmen, mich hinstellen und einfach mal schauen, hey, ohne Bewertung, ohne voreingenommen darüber zu sein, ohne zu sagen, was ist das für ein Scheiß, einfach mal hinstellen und sagen, okay, was fühle ich denn gerade? Habe ich da Bock, irgendwie noch eine Minute zu stehen oder treibt es mich eher weg davon?
Genau, das ist der richtige Ansatz. Es kann auch sein, dass es dich von manchen Werken wegtreibt. Mein Erlebnis oder mein erstes Erlebnis, was ich hatte mit abstraktem Expressionismus, war das schwarze Quadrat von Malevich im Ludwig-Museum. Das ist wirklich ein schwarzes Quadrat auf weißer Leinwand. Und ich habe über Jahre dieses Kunstwerk nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Bis ich vor einigen Wochen mit einer Kunstkritikerin über die russische Avantgarde, genau über dieses schwarze Quadrat, ein Interview geführt habe. Jetzt verstehe ich das schwarze Quadrat und ich werde am Mittwoch im Ludwig-Museum persönlich sein, dort mit der Direktorin sprechen, ein Interview und vor diesem schwarzen Quadrat stehen. Jetzt verstehe ich es. Es ist 1913. Ist es entstanden, 1913, 1915, das muss man sich vorstellen, vor über 100 Jahren malt jemand ein schwarzes Quadrat in Russland.
Und beschäftigt die Leute bis heute.
Ja, und es beschäftigt die Leute bis heute. Und er hängt dieses schwarze Quadrat auf einer Ausstellung im Herrgottswinkel. Das heißt, wenn wir den Raum oben haben, wo die Decke ist, wo die beiden Wände zusammenkommen, da hängen normalerweise in Russland die Ikonen. Und er hängt es auf dieser Ausstellung dort rein. Das allein war schon eine Provokation. In Russland, dort ein Kunstwerk aufzuhängen. Und dann malt er nur ein schwarzes Quadrat, was noch niemals quadratisch war. Man spricht auch vom Rechteck. Und was war es? In der Kunstgeschichte war es der Nullpunkt. Man spricht da vom Nullpunkt. Weil er hatte alles so weit runtergebrochen, dass nur noch die Farbe schwarz stehen bleibt und eine Urform. Und was passiert danach? Der Nullpunkt ist immer der Anfang von Neuem. Danach ist eine neue Strömung entstanden, die total bunt ist, total farbenfroh ist. Künstler haben sich wieder an farbenfrohen, expressionistischen Werken gewagt. Und dieses schwarze Quadrat steht 1915 für den absoluten Nullpunkt. Ja. Und diesen geschichtlichen Hintergrund, mit der Geschichte auch von Kasimir Malevich, wie ist er groß geworden? Wie hat er sich entwickelt? Wie kam er dazu, ein schwarzes Quadrat zu malen? Genauso wie kam Roscoe dazu, ein Mann, wenn man die Geschichte dazu hört, mit 66 Jahren, 1970 gestorben, voller Depressionen, der die letzten 2 Jahre mit Antidepressivern in seiner Atelier gelebt hat, zurückgezogen, der Aneurysma im Kopf hatte, der sich letztendlich die Pulsadern aufgeschnitten hat, zum Schluss voller Verzweiflung. Wenn man diese ganzen Geschichten dann noch mit reinlegt, dann schaut man mit anderen Augen auf so ein Werk.
Ist das eigentlich auch so ein Schicksal für die alleroberste Liga an Künstlern, dass sie erst quasi so ein richtig scheiß Leben haben muss, dass sie fast umbringt oder in vielen Fällen auch umbringt, bis irgendwie ein halbes Jahrhundert später ihre Kunst so richtig anerkannt, verstanden und auch in Anführungsstrichen richtig hoch gehandelt wird. Weil das hört man ja mega oft von Künstlern, dass sie erst nach ihrem Tod so richtig berühmt wurden.
Ja, ich glaube, da wird auch viel glorifiziert. Die ganze Geschichte um Van Gogh mit seinem abgeschnittenen Ohr, mit seinem Selbstmord letztendlich, das ist später gezielt glorifiziert worden, um die Werke von Van Gogh dann am Markt auch zu platzieren. Ja, von der Witwe des Bruders von Van Gogh ist das ganz glorifiziert worden. Es gibt andere Beispiele, ein Jackson Pollock, der zeitlebens ein Trinker war, ein Alkoholiker, der grandiose Werke gemacht hat. Da werden Geschichten glorifiziert. Ein Jean-Michel Basquiat, der sehr früh gestorben ist am Heroin, sehr jung gestorben ist. Das gehört meistens zu diesen Werken dazu und treibt den Preis dann extrem auch in die Höhe.
Ja? Mhm.
Im Film hat man es mit vielen Filmschauspielern, die James Dean, die früh gestorben sind, der nur wenige Filme gedreht hat und diese Filme werden glorifiziert.
Ja.
Nichts anderes passiert in der Kunst.
Ich glaube auch, man muss erst so ein bisschen was von dem, vielleicht die negativen Seiten des Künstlers oder dieser glorifizierten Person vergessen können über ein paar Jahrzehnte oder über eine gewisse Zeit, bis man dann nur noch die guten Seiten sieht. Ist ja wie mit Musikern auch, wenn die dann irgendwie große Musik machen, die schon zu ihrer Lebzeit groß sind und die dann sterben, vergisst man aber auch gern mal solche Skandale, die dann vielleicht auch mal waren und stellt nur noch so das Gute ins Rampenlicht. Das ist ja ganz normal, das passiert ja nicht nur in der Kunst. Ja, Michael, also ich finde tatsächlich abstrakte Kunst deutlich interessanter als davor.
Das war mein Ziel, dass ich dir zumindest ein bisschen das Feingefühl dafür oder das Feingefühl erwecken kann, dass du mit anderen Augen dich dieser Kunst näherst. Ja, von der Technik abgesehen, auch die Technik bei abstrakten Künstlern ist sehr, sehr schwierig, dass man sich dem Ganzen öffnet. Man muss kein Freund der abstrakten Expressionisten sein, aber auch diese, losgelöst, ob die einzelnen Werke diesen hohen Preis wert sind, das mag ich nicht zu beurteilen. Das ist auch Bereich der Spekulation. Aber es sind Meilensteine der Kunstgeschichte, die da entstanden sind und gerade diese einzelnen Werke.
Ja, also definitiv preislich. Das ist eine ganz andere Diskussion. Da muss man dann auch preislich fragen, ist eine Briefmarke, keine Ahnung, ein paar hundert Millionen Euro wert? Das ist ja eine Diskussion, die wir nicht nur über die Kunst führen, sondern über alles, was irgendwie alt ist und für sehr viel Geld gehandelt wird. Aber definitiv, ich gehe ja gern auch in Museen ab und zu mal, also nicht sehr oft, aber ab und zu auch in Kunstmuseen. Und tatsächlich würde es mir helfen, sowas deutlich interessanter wahrzunehmen und deutlich fairer vielleicht auch sozusagen wahrzunehmen und mich davor zu stellen, nicht gleich dran vorbeizulaufen und denken, wow, Kunstkleckse, alles klar, eins weiter.
Und das ist unser Ansatz mit Lecker Kunst, leicht verständlich, dass wir so ein bisschen bei den Leuten ja das Interesse wecken wollen und viel erklären wollen mit einfachen Worten halt. Ich selber führe auch einzelne Gruppen teilweise durch Museen bei interessanten Ausstellungen, erkläre denen die Kunst und die haben eine ganz andere Sicht am Ende, wenn die aus dieser Ausstellung gehen, auf diese einzelnen Kunstwerke. Weil, wie gesagt, Kunst muss man immer im Kontext sehen, im Kontext der Zeit, im Kontext des Künstlers, seiner Geschichte. Wann ist sie entstanden? Zu welcher Zeit? Gab es das schon? Gab es das noch nicht? Und wenn man diesen ganzen Kontext dann hört, dann versteht man das auch und dann guckt man mit einer anderen Wertigkeit auf einzelne Kunstwerke. Ich hoffe, dass ich dir ein wenig den abstrakten Expressionismus näher bringen konnte, auch wenn du am Ende vielleicht nicht Feuer und Flamme dafür bist. Aber ich denke, du wirst vielleicht beim nächsten Besuch eines Museums anders oder mit anderen Augen auf so ein Kunstwerk schauen.
Definitiv, das hast du auf jeden Fall geschafft. Feuer und Flamme, das bin ich vielleicht, wenn ich irgendwie ein paar hundert Millionen auf der Kante habe, um die auszugeben. Aber momentan reicht mir das, wenn ich ein bisschen mehr damit anfangen kann.
Ja, es gibt viele, viele gute Künstler, die auch abstrakte Kunstwerke erschaffen, die jetzt keine 100 Millionen von Euros kosten und die auch handwerklich von der Technik her sehr, sehr gut gemacht sind. Das muss man auch sagen. Also wer sich in diesem Bereich irgendwo einrichten möchte, der wird sicherlich da auch interessante Künstler finden. Ich bedanke mich bei dir, dass du uns interessante Fragen gestellt hast oder mir gestellt hast. Ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest. Und ich bedanke mich bei allen Hörern, dass ihr uns zugehört habt zum Thema abstrakter Expressionismus, speziell am Beispiel von Orange, Red, Yellow aus dem Jahre 1961 von Mark Roscoe. Hatten wir das Beispiel, warum abstrakter Expressionismus teilweise so teuer ist und was die Bedeutung eines solchen Kunstwerks in der Kunstgeschichte hat. Herzlichen Dank bei dir.
Dankeschön für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, da zu sein. Und ich bin froh, dass du dich meinen kritischen Nichtkennerfragen so offen gestellt hast.
Immer wieder gerne. Und wenn neue Fragen aufkommen, treffen wir uns auch gerne nochmal zum zweiten Podcast.
Na klar.
Da können wir immer wieder Fragen aufnehmen und dann auch beantworten. Herzlichen Dank. Gern. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, dass ihr uns treu geblieben seid und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Lecker Kunst, leicht verständlich.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.